Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Worum geht es heute? Vielleicht erraten Sie es. Nichts ist einerseits so erfüllend oder aber andererseits so verletzend. Nichts hat seit Menschengedenken so viel Schaffenskraft hervorgerufen, Kunst, Musik, Politik inspiriert oder aber zerstörende Kräfte entfesselt. Nichts nimmt den Menschen in seiner Begierde so gefangen oder aber befreit ihn zu seinem höchsten Lebenssinn, wie die menschliche Sexualität, um die es heute geht. Das zumindest hat Papst Johannes Paul II. In seiner Theologie des Leibes dargelegt, als er schrieb: Durch die Brille der ehelichen Vereinigung entdecken wir den Sinn des gesamten Daseins, den Sinn des Lebens wieder. Warum aber leiden dann so viele Menschen auch in christlichen Ehen unter ihrer unerfüllten Sexualität? Wie viele Frauen lassen die sogenannten ehelichen Pflichten nur über sich ergehen? Und wie viele Menschen suchen verzweifelt in immer neuen sexuellen Perversitäten Befriedigung? Wie viele Jugendliche schließlich stürzen sich in sexuelle Abenteuer mit offenem Ausgang, ohne zu wissen, was Sexualität eigentlich bedeutet? Ja, damit sind wir beim Thema. Ich lade Sie herzlich ein zur wahren Wellness, zu einer Einführung in die Theologie des Leibes. Und dazu haben wir als Gesprächsgast heute eingeladen Michael Papenkort von der ICPE-Mission in Oppenau. Ja, ich darf Sie kurz vorstellen.
Ja.
Sie sind vom Institut für Weltevangelisation zugeschaltet heute aus Oppenau in der Nähe von Oberkirch bei Baden im Schwarzwald in einem abgelegenen Kloster, das, wo Sie einen Standort hier in Deutschland haben von der ICPE-Mission. Das heißt, Sie sind für die Evangelisation zuständig. Es ist ein katholisches anerkanntes Institut päpstlichen Rechts.
Ja.
Sie haben es kennengelernt einmal in Rom und haben es dann als Ihre eigene Berufung, wenn ich das so sagen darf, erkannt. Mhm, Sie sind selber verheiratet, haben zwei Kinder und halten sehr viele Seminare, Vorträge, machen Schulungen zur Evangelisation. Vor allem haben Sie auch die St. Andreas-Schule entwickelt. Das ist ein Konzept, das hat eine eigene Spiritualität, das ist nach Modulen aufgebaut, wo ja jeder wieder auch neues geistliches Leben tanken kann, wenn man das so sagen darf.
Das darf man, ja.
Darf man sagen, das ist schön, prima. Ja, wir haben heute ein schwieriges Thema, aber wir dürfen hoffen, dass Sie uns das auch verständlich machen können. Das habe ich jedenfalls schon ganz herausgehört in unserem Vorgespräch. Denn Theologie des Leibes, das mag jetzt ein Begriff sein, über den vielleicht einige stolpern. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Denn das soll nun ja keine neue Lehre für wenige Gelehrte sein, sondern der Schlüssel zum sinnerfüllten Dasein für jedermann zumindest. Wenn man die Übersetzung dieser Theologie des Leibes liest von Christopher West, dass er in seinem Buch geschrieben hat, dass wir hier auch für die Sendung als Grundlage haben, Theologie des Leibes, nämlich für Anfänger. Ja, Herr Papenkort, wie ist das? Was bedeutet Theologie des Leibes, wenn das nun wirklich auch für jedermann sein soll und ein sinnerfülltes Dasein für die Menschen bringen soll?
Na, zunächst mal ist es nicht ein schwieriges Thema. Es ist ein begeisterndes Thema, es ist ein faszinierendes Thema. Ich denke, vielleicht kriegen wir es heute Morgen ein bisschen hin, dass wir diesen Schwung bringen, von dem Schwierigen zum Begeisternden. Als Johannes Paul II. Dieses Werk, nenne ich es mal, geschaffen hat, hat er es zunächst anders genannt. Er hat es genannt, als Mann und Frau schuf er sie. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, das aufzunehmen. Das andere ist, wenn es Theologie des Leibes heißt, dann ist Theologie hier nicht ein anderes Wort für schwierig oder irrelevant. Hier betrachtet Johannes Paul II. Die Bedeutung von der Leiblichkeit des Menschen, wie wir gerade in und gerade durch unsere Leiblichkeit den Sinn unseres Lebens entdecken, unsere Berufung und sogar wie eben in und durch unsere Leiblichkeit das unsichtbare Geheimnis Gottes selbst sichtbar wird. Und darum ist diese Theologie des Leibes wichtig und relevant für praktisch jeden, der einen Leib hat. Das heißt also für Teenager, für Singles, für Jungverheiratete, für Altverheiratete, für Omas, für Opas, für Pfarrer, für Pater, für Nonnen, für Schwestern. Es ist eben nicht nur so etwas wie ein bisschen längerer Ehevorbereitungsvortrag. Es ein katholischer Theologe, Georg Weigel, hat es beschrieben, dass die Theologie des Leibes eine der kühnsten Neukonstruierungen der katholischen Theologie ist, und zwar in Jahrhunderten. Es ist eine Art theologische Zeitbombe, die mit dramatischen Konsequenzen hochgehen wird, vielleicht schon im 21. Jahrhundert. Es ist also etwas, was nicht nur über Sexualität geht, sondern was im Grunde genommen das ganze Dasein, seine ganze Weltanschauung, es ist eine Neustrukturierung der ganzen Theologie. Und das ist für mich jedenfalls etwas ungeheuer Spannendes, Faszinierendes.
Das hört sich auch sehr überzeugend an. Es ist ja auch im Untertitel bei Christopher West zu lesen, dass es hier um eine Einführung in die sexuelle Revolution nach Papst Johannes Paul II. Geht. Ja. Da fragt man sich natürlich, warum ist das eigentlich bisher so wenig bekannt, wenn man jetzt sagen kann, dass doch Papst Johannes Paul II. Sicherlich damit auch den Nerv der Zeit getroffen hat. Aber warum wird diese Sichtweise, warum ist sie bisher wenig wiederentdeckt worden? Die tiefste Bedeutung zumindest dieser menschlichen Sexualität, wo hört man sie denn von Theologen oder von Priestern, von Seelsorgern oder auch von Laien?
Es ist eine gute Frage, auf die ich so eigentlich nicht unbedingt eine Antwort habe. Aber ich denke, es hat ein bisschen damit zu tun, dass es mit Veränderung zu tun hat. Sehen Sie, wenn ein Flugzeug am Boden ist, ist alles in Ordnung. Und wenn es in der Luft ist, ist auch alles in Ordnung. Aber wenn es abhebt, dann wackelt alles. Und wenn es landet, dann wackelt alles, weil es eben sich wehrt gegen diese Veränderung. Das ist bei uns nicht viel anders. Das andere ist, Sexualität ist dieses Peinliche, ist dieses hässliche, kleine Etwas, das wir irgendwo in einer Ecke in unserem Leben versuchen, irgendwie in Zaum zu halten, aber im Grunde genommen ist es ein bisschen wie ein Monster, das wir im Käfig versuchen zu halten. Und wir brauchen, denke ich, eine neue Sprache. Wir brauchen, denke ich, eine neue Theologie, die uns erklärt, wie diese christliche Sexualmoral, schon dieses Wort kommt einem richtig quer, wie diese christliche Sexualmoral eigentlich mit unseren tiefsten Sehnsüchten übereinstimmt. Mit unserer Sehnsucht nach Liebe und Vereinigung. Ich denke, wir brauchen einfach diese neue Sprache und dieses ein neues Zutrauen, dieses Thema anzuschauen. Ich weiß, als ich das erste Mal mit dieser Theologie des Leibes in Berührung gekommen bin und dann rausgefunden habe, wie alt sie schon ist. Es ist schon in den Anfang der 80er Jahren hat Johannes Paul II. Davon gesprochen. Mhm. Warum das so lange gebraucht hat, bis das einigermaßen unter Leute gekommen ist, das kann ich im Grunde genommen eigentlich nicht verstehen, weil von all den vielen Botschaften und Theologien und Büchern habe ich selten etwas gesehen oder gelesen oder gehört, was so befreiend ist wie die Theologie des Leibes.
Herr Papenkort, dann erklären Sie uns doch mal, wie ist es denn zu dieser neuen Sichtweise von Papst Johannes Paul II. Gekommen?
So ganz neu ist diese Sichtweise eigentlich nicht. Johannes Paul, das was neu ist an dieser Sichtweise von Johannes Paul II. Ist die Zusammenstellung, die Zusammenschau, die Konsequenz von diesen verschiedenen Einsichten, die er hat. Er hat schon in den 60er Jahren, 1960, ein Buch geschrieben, Liebe und Verantwortung. Und im Grunde genommen hat er das Wesentliche von dieser Theologie des Leibes schon damals in diesem Buch verfasst. Er hat dann ein bisschen später ein Buch geschrieben, das war eigentlich schon bereit, konnte schon gedruckt werden, und dann wurde er aber zum Papst gewählt. Und dann hat er halt dieses Buch genommen und das in diese berühmten 129 kurzen Ansprachen, diese kurzen Katechesen verpackt. Also von Ende 79 bis Ende 84. Und manche beschreiben jetzt diese Theologie des Leibes als eben das Meisterwerk von Johannes Paul II.
Wenn wir uns versuchen, jetzt mal dem Thema anzunähern, wie können wir denn nur eine neue Sprache entdecken für ja, die Sexualität, für diese geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau in der Ehe? Und wie können wir auch anhand dessen nun dann für unser Leben einen neuen Sinn entdecken?
Ja, zunächst einmal, denke ich, ist es wichtig zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Sexualität verstehen und wie wir sie ausdrücken, offenbart im Grunde genommen unsere tiefste Überzeugung von drei Dingen. Zum einen davon, wer wir sind, zum anderen davon, wer Gott ist und zum dritten davon, was wir unter Liebe verstehen. Unsere Sexualität ist also nicht einfach nur irgendwie so ein Bereich unseres Lebens, sondern es zeigt im Grunde genommen, wie wir die wesentlichen Aspekte des Daseins verstehen. Das heißt, diese Theologie des Leibes ist dann viel mehr als nur eine Reflexion über Sex und eheliche Liebe. Es ist wie eine Brille dann, durch die wir eben diesen Sinn des gesamten Daseins, diesen Sinn des Lebens neu entdecken. Man kann schauen, wie Jesus zum Beispiel im Johannesevangelium sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dann hören wir das und lesen das und sagen, klasse, machen wir noch ein bisschen mehr Liebe, lieben den anderen noch ein bisschen mehr. Aber das wichtige Wort in diesem kurzen Text ist wie. Jesus sagt nicht einfach mehr lieben, sondern er sagt lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann hängt alles daran herauszufinden, wie denn dieses Lieben Jesu ist. Und Johannes Paul II. Sagt dann, dass Gott eben diese Berufung zu lieben, wie Jesus liebt, eingeschrieben hat in unseren Leib, eben indem er uns als Mann und Frau erschaffen hat und uns dazu berufen hat, ein Fleisch zu werden. Nun ist aber dieses Ein-Fleisch-Werden, das hat nichts mit dem Metzger zu tun, sondern hier dieses Ein-Fleisch-Werden, das ein Eins-Werden von zwei Personen. Es ist also nicht nur ein Zusammenkommen von Fleisch, sondern hier werden zwei Personen eins. Und das ist etwas ganz anderes als ein nur rein biologischer Vorgang. Der Katechismus sagt in Bezug auf diese Stelle, dies bedeutet eine unauflösliche Einheit des Lebens von beiden. Jesus sagt dann, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Dieses Einswerden ist ein ganz wichtiger Teil dieser Berufung, die er in unseren Leib eingeschrieben hat. Es ist also nicht nur ein Teilbereich unseres christlichen Lebens, sondern das ist ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Berufung, wozu wir eigentlich geschaffen sind, warum es uns eigentlich gibt.
Die Berufung zum Einswerden in der Sexualität, auch in der, ja, wenn wir das so umschreiben, in der ehelichen Vereinigung von Mann und Frau, das wird heute meistens ja nur als eine rein körperliche Begegnung verstanden. Ja. Jetzt kommt da hinein diese Botschaft, und ich denke, die meisten Menschen werden vielleicht sich fragen, das kann doch gar nicht wahr sein, dass die Kirche hier so etwas lehrt, wo doch das Vorurteil meistenteils vorherrscht, dass die katholische Kirche körperfeindlich sei oder dass sie eine rigide Sexualmoral habe. Jetzt behaupten Sie, die Kirche ist nun tatsächlich kompetent zum Thema Sexualität. Sie erhebt auch nicht den moralischen Zeigefinger und sie wartet auf mit einer befreienden Botschaft, Herr Papenkort. Wie ist denn das nun zu vereinbaren?
Das ist, schauen Sie, wenn unsere Sexualität etwas mit unserer Berufung zu tun hat, mit unserem Schöpfer, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo wir als Christen, wo die Kirche kompetent ist. Eine wichtige Einsicht oder ein wichtiger Punkt, den Johannes Paul II. Ganz früh entdeckt hat, ist, dass wir die Einheit von Leib und Seele, den Menschen als eins zu verstehen, diese Aufteilung, wie sie in der Gesellschaft stattfindet, als ob wir etwas nur körperlich machen könnten. Diese Aufteilung, die hat er gesehen, erkannt und die Gefahr. Und darum versucht er eben auch in dieser Theologie des Leibes deutlich zu machen, dass der Mensch eben eins ist und nicht zwei. Das andere ist, dass halt, warum wir doch das Ganze mit dem Leiblichen bei uns nicht so beheimatet sehen, hängt vielleicht ein Stückchen damit zusammen, dass wir zu oft einseitig nur das Geistige oder das Geistige hervorheben und dass der Körper uns im Grunde genommen fremd ist oder fremd bleibt, eigentlich etwas Unangenehmes ist. Tragischerweise wachsen viele Christen mit dem Denken auf, dass ihr Körper ihr größtes Hindernis ist in ihrem geistigen Leben. Viele denken, dass als ob die christliche Lehre eben genau sagen würde, Geist ist gut und Körper ist schlecht. Und das ist, das könnte nicht falscher sein. Als Christen glauben wir, dass Gott alles, was er geschaffen hat, gut geschaffen hat. Sogar sehr gut. Nicht am Ende der Schöpfung, als alles fertig war, steht Gott da, schaut an, sieht alles, was er gemacht hat und sagt, und das ist wirklich klasse. Und darum ist dann der Leib und die Sexualität, und das ist die Lehre des Christentums, der Leib und die Sexualität ist ein nicht hinreichend gewürdigter Wert. Das ist etwas, wo ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort von Johannes Paul II. Es ist ein nicht hinreichend gewürdigter Wert. Der Körper ist so gut, dass wir gar nicht ermessen können, wie gut er ist. Der Leib ist so fantastisch, wir haben noch gar nicht wirklich entdeckt, wie wirklich klasse und wichtig und gut der Leib ist. Wir leben in einer Kultur, die man als Sex gesättigt wohl bezeichnen kann. Aber es ist eben nicht so, dass diese Kultur den Körper und den Sex überbewertet, sondern das Problem ist, dass sie nicht erkennt, wie wertvoll Körper und Sex tatsächlich sind. Eins von diesen Aspekten über diese Körperlichkeit ist mir im Katechismus aufgefallen, wo es eine Ode an das Fleisch gibt, ein Lied über das Fleisch, direkt im Katechismus. Da heißt es, das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Fleisches. Wir glauben an das Wort, das Fleisch geworden ist, um das Fleisch zu erlösen. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, in der sich die Schöpfung und die Erlösung des Fleisches vollenden. Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Fleisch ist schon seit Anfang an ein wichtiger Aspekt in der christlichen Theologie. Dieser Satz von das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils, der ist Ende des 2. Jahrhunderts schon geschrieben worden. Das ist richtig alt. Das ist nicht etwas wirklich, wirklich Neues.
Hm. Michael Papenkort ist zu Gast in der Lebenshilfe. Er ist von der ICPI-Mission vom Institut für Weltevangelisation und er erklärt uns heute die Theologie des Leibes. Wir haben es umschrieben mit wahrer Wellness für den Körper. Sie beschreiben den Leib als etwas sehr Wertvolles, als etwas sehr Kostbares und das hat die Kirche schon immer so gesehen. Nur leben wir heute in einer, wie Sie sagen, sexgesättigten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die aber eben den Wert des Körpers und der Sexualität nicht erkennt. Und daher auch die vielen Verwirrungen oder auch Irrwege, die unsere Gesellschaft oder wir Menschen in diesem Bereich auch einschlagen. Wenn der Leib so eine große Bedeutung hat, so wird er ja bei Johannes Paul II. Auch als eigenes Sakrament verstanden. Und die Sakramente haben im katholischen Glauben ja auch eine ganz entscheidende Bedeutung. Vielleicht können Sie das noch einmal ein bisschen erleuchten oder erklären. Was heißt es hier, den Leib selbst auch als Sakrament zu bezeichnen, Herr Papenkort?
Naja, Johannes Paul II., er greift hier das Wort Sakrament in seiner ursprünglichen Bedeutung auf. Also nicht so, wie wir es heute meistens verstehen. Also er meint nicht eins von diesen sieben Zeichen der Gnade, von diesen sieben Sakramenten, sondern er meint hier das Sakrament als ein Zeichen, das das unsichtbare Geheimnis Gottes sichtbar macht. Das heißt also etwas Materielles, eben der Leib, der etwas Geistliches, etwas Unsichtbares sichtbar macht und eben darum ein Sakrament ist. Das Christentum ist eine Religion der Selbstoffenbarung Gottes. Gott möchte erkannt werden. Gott möchte gekannt werden. Er offenbart sich, damit wir ihm begegnen können. Und darum, weil er unsichtbar ist, will er irgendwie Wege finden, wie dieses Unsichtbare sichtbar werden kann. Jeder hat das erfahren. Wenn er zum Beispiel, weiß ich, abends aus dem Haus geht und in einer sternklaren Nacht steht. Oder jemand im Urlaub steht am Strand und sieht diesen fantastischen Sonnenuntergang. Oder für jemand anders ist das vielleicht eine wunderbare Blume oder was auch immer. Aber es sind Momente, indem wir uns so fühlen, als ob wir Gott sehen könnten, als ob wir ihn berühren könnten oder als ob er uns berührt, als ob wir einem Abbild von Gott selber begegnen würden. Der Katechismus sagt, die Schönheit der Schöpfung spiegelt die unendliche Schönheit des Schöpfers wider. Wir können in der Schöpfung Gott erkennen. Und dann ist die Frage, was ist denn die Krone der Schöpfung? Was ist denn das Beste, das Schönste in der Schöpfung? Was ist denn das in der Schöpfung, was mehr als alles andere von Gottes eigener Schönheit spricht? Es ist der Mensch. Und zwar geschaffen als Mann und Frau und dazu berufen, eins zu werden. Das ist die Krone der Schöpfung. Das ist das, was mehr als alles andere über Gottes eigene Schönheit spricht.
Dann ist es also auch so zu verstehen, dass dieses Einswerden von Mann und Frau im Rahmen dieses Ehebundes, dass das sozusagen die höchste Form der Liebe, der göttlichen Liebe widerspiegelt. Also es wird ja oft gesagt, dass diese Vereinigung, dieser Ehebund auch Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit ist. Also von Christus wird auch immer gerne als dem Bräutigam der Kirche gesprochen. Das ist so ein ganz entscheidendes Bild auch in der Bibel, die eheliche Liebe für das Verhältnis von Gott zu Mensch, aber auch für das Verhältnis von Christus zu seiner Kirche, zur Braut. Vielleicht können Sie da noch mal nachhaken, Herr Pappenkort.
Gehen wir wieder auf mein zweitliebstes Buch, auf den Katechismus zurück. Da heißt es, Gott offenbart sein innerstes Geheimnis. Er selbst ist ewiger Liebesaustausch. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. Und dieser Satz, der fasst im Grunde genommen Gottes tiefstes Geheimnis und den Sinn unseres Daseins zusammen. Es sind zwei Aspekte. Der eine ist, dass Gott selbst ewiger Liebesaustausch ist. Er ist eine Liebesgemeinschaft. Und der zweite Aspekt ist, dass wir dazu berufen sind, eben daran teilzuhaben. Das ist unsere wesentliche Berufung. Darum gibt es uns. Und dieses zweifache Geheimnis, wenn man so will, ist in unserem menschlichen Leib eingeschrieben. Es ist die wichtigste Wahrheit für uns zu erkennen, dass Gott eine Liebesgemeinschaft ist und dass ich dazu berufen bin, eben daran teilzuhaben. Und weil dies so wichtig ist, darum hat er es in unseren Leib eingeschrieben, eben indem er uns als Mann und Frau erschaffen hat und uns dazu berufen hat, eins zu werden, ein Fleisch zu werden, damit wir eben ein Abbild seiner Liebe werden können, indem wir uns gegenseitig zum wahren Geschenk werden. Das ist so ein Schlüssel für die Ehe, für ein wirklich erfülltes Sexualleben, dieses Geschenk werden, wo es eben nicht nehmen und greifen ist, sondern ein Geben, und zwar nicht etwas, sondern mich selbst. Und wenn dieses geschieht, wenn da zwei Menschen sind, die sich gegenseitig zum Geschenk werden, dann kommt da unter normalen Umständen ein Drittes hervor, eben aus dieser gegenseitigen Hingabe, wo jeder sich selbst hingibt, dem jeweils anderen. Und dieses Dritte, das sind dann normalerweise Kinder. Aber hier sehen wir, wie aus dieser fruchtbaren Selbsthingabe, aus dieser Liebe, dieses Dritte hervorkommt. Und dann sehen wir, wie es wie ein Abbild, wie ein Bild, wie ein Zeichen für die Dreifaltigkeit selbst wird. Das heißt, dann ist meine Ehe kein Ende in sich selber, sondern eine Ikone. Ein Bild, das über sich selbst hinausweist, das für etwas steht, das ungleich viel größer ist als es selbst, als die Ehe selbst. Dann ist meine Ehe eine Ikone und nicht ein Idol. Dann ist es nicht etwas, um das es selber nur geht, sondern dann ist meine Ehe ein Bild für etwas viel Größeres, für Gottes eigenes Leben, für die Dreifaltigkeit selber. Aber das bleibt dann nicht nur dastehen, sondern, wie Sie gesagt haben, es ist auch ein Bild für die Vereinigung Gottes mit der Menschheit. Wie Christus eben Fleisch angenommen hat, wie Christus eben Mensch geworden ist. Wie Christus sich, wie Gott sich in Christus, besser gesagt, mit dem Menschen vereinigt. Paulus beschreibt das im Epheserbrief. Da heißt es dann, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch werden. Und dann sagt Paulus, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Er spricht da lange über Mann und Frau und wie sie miteinander umgehen. Und dann sagt er am Ende, und hier geht das eigentlich um Christus und die Kirche, weil die Beziehung von Mann und Frau eben diese Ikone ist, dieses Zeichen ist für etwas viel Größeres, für etwas viel Tieferes. Johannes Paul II. Spricht dann, wenn er über die Eucharistie spricht, von dem Sakrament des Bräutigams und der Braut. Das ist eine Berufung, eine Tiefe, eine Wichtigkeit, eine Bedeutung, eine Würde für eine Ehe, die ich für mich jedenfalls faszinierend ist, unschlagbar, und ich glaube, es kann nichts Größeres geben.
Da haben Sie sicher recht, Herr Papenkort. Wenn man diese Wirklichkeit, diese Wahrheit, die Sie uns jetzt entschlüsseln, wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, dann kommt man ja direkt auch ins Staunen, ja?
Ja.
Jetzt einerseits haben wir uns sozusagen in schwindelerregende Höhen aufgemacht, was wirklich der Sinn auch des Leibes, der Sexualität, der Ehe, der ehelichen Vereinigung, des fleischlichen Einswerdens bedeutet. Andererseits frage ich mich jetzt, wie ist das denn für Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal hören, die bisher in ihrer Ehe eine unerfüllte Sexualität vielleicht auch gelebt haben? Können die jetzt nicht auch davon abgeschreckt sein, weil, wenn wir das jetzt für jeden einzelnen Geschlechtsakt setzen, kann das nicht auch die sexuelle Liebe überfrachten?
Moment. Wir reden nicht nur über diesen Geschlechtsakt, wobei das Wort selber auch eine Katastrophe ist, sondern wir reden von dieser aufrichtigen Hingabe meiner selbst an den anderen, was sich natürlich auch in diesem Geschlechtsakt ausdrückt, aber auf keinen Fall nur. Die eheliche Vereinigung ist nicht gleichbedeutend mit dem Geschlechtsakt. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt von zu Hause wegfahre für 4 Wochen, ich mit meiner Frau nicht mehr eins bin. Das kann ja nicht sein. Die Einheit ist eine Einheit von 2 Personen, die sich dann auch ausdrückt in dem Geschlechtsakt. Aber wenn diese Einheit nicht außerhalb von diesem Geschlechtsakt stattfindet, findet sie auch nicht im Geschlechtsakt statt. Wenn sie nicht außerhalb stattfindet, dann bleibt dieser Geschlechtsakt unerfüllt. Dann bleibt es eine unerfüllte Sexualität. Weil ich den Sinn verfehle. Weil es um dieses wirkliche Einswerden, wenn Leute frisch verheiratet sind, dann ist das oft so, dass der eine am liebsten in dem anderen leben möchte. Er sich irgendwie wünscht, wenn es so sein könnte, dass ich in dem anderen leben könnte. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach diesem Einswerden, das ist das, was diese eheliche Liebe, denke ich, am besten ausdrückt. Das ist dann auch nicht etwas für, wenn jemand das zum ersten Mal hört, oh meine Güte, wie komme ich denn da hin? Das ist, glaube ich, nicht so der schwierige Punkt in der Geschichte. Es ist für manche einfach neu. Oder sie denken, meine Güte, bin ich denn so wichtig? Kann es denn sein, dass Gott mich damit meint? Wie kann es denn sein, dass ich in meiner Ehe, in meiner Familie so eine Berufung leben kann? Das kann ich. Ich kann damit heute anfangen, da wo ich bin. Ich kann heute damit anfangen, vielleicht mit meinem Mann oder mit meiner Frau darüber zu sprechen. Ich muss ja irgendwo einmal anfangen. Für viele bricht ja etwas auf, wo sie feststellen, oh meine Güte, das habe ich so gar nicht gesehen. Und in dem Verstehen schon, der Boden bereitet wird für eine Veränderung. Manchmal findet Befreiung in dem Moment statt, wo ich etwas erkenne, wo ich etwas verstehe und wo ich mich zumindest der Offenbarung Gottes, seiner Wahrheit, der Begegnung mit Gott nicht verschließe. Wo ich mich aufmache und suche nach dem, was Gott für mich bereithält, was Gott für mich möchte, in dem Moment kommt mir die Gnade immer entgegen.
Das heißt also, Herr Papenkort, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt ist ja dennoch dieses Unwort, benutzen wir es halt, die Sexualität, die geschlechtliche, die fleischliche Vereinigung von Mann und Frau ist ja dennoch der Höhepunkt, ja. Aber es heißt, wie Sie sagen, diese Vereinigung von Personen muss eigentlich erst einmal vorausgehen, ja. Bevor die Sexualität eine erfüllte sein kann, müssen sich diese beiden Menschen eigentlich auch so im Miteinander gegenseitig schenken. Kann man das so sagen?
Ja.
Gut, wunderbar. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einladen. Sie können sich gerne zu Wort melden. Sie können direkt Herrn Papenkort das fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ja, seien Sie ruhig auch so mutig und fragen Sie Dinge, die Ihr Leben, Ihre Sexualität betrifft, Ihr Liebesleben, Ihr Leben mit Ihrem Partner, auch im Hinblick natürlich auf Gott. Nach der Musik geht es weiter hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit der wahren Wellness, mit der Einführung in die Theologie des Leibes und mit Ihren Fragen. Wer wir sind oder wer Gott ist und was wir unter Liebe verstehen, wie unser Dasein sinnerfüllt sein kann, das hat uns in der vergangenen halben Stunde Michael Papenkort von der ICPI Mission vom Institut für Weltevangelisation erklärt anhand der Einführung in die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch mit Ihren Fragen sich hier bei uns in der Sendung zu beteiligen. Und eine erste Hörerin aus Köln, Frau Hamann, darf ich begrüßen am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich bin Jahrgang 1914 und wir haben geheiratet noch während des Krieges. Und nach 10 Jahren hatte ich dann eine Tochter von 9 Jahren und einen Sohn von 2 Jahren. Und da bin ich einem wildfremden Mann begegnet. Der hat mir dann einen guten Rat gegeben für meine Ehe, was ich bis jetzt nicht gewusst habe und was ich auch nach dem Vortrag nicht weiß. Also wenigstens wollte ich sagen, wissen die Zuhörer nicht, was eigentlich eine erfüllte Ehe ist. Der Herrgott hat es nämlich so eingerichtet, dass die Frau nach der Periode freie Tage hat, also empfängnisbereite Tage hat. Und wenn man diese Tage verstreichen lässt, dann kommt es zu einem erfüllten Eheleben. Und seit dieser Zeit, seit ich diesen guten Rat bekommen habe, ist unsere Ehe ganz wunderbar geworden. Ich brauchte nie mehr etwas zu beichten. Wir brauchten keine Pillen, die halt alles verseuchen. Und wir haben ein ganz wunderbares, erfülltes Eheleben von diesem Zeitpunkt an gehabt. Es muss nur gesichert sein, dass man einen Ehegatten hat, der sich wirklich diese Tage, die wirklich fruchtbar sind, in Liebe enthalten können. Dazu gehört natürlich die Liebe. Und ich nehme an, wer heiratet und mal da sich ehrliche Treue verspricht, der ist, sollte eigentlich für diese ehrliche Liebe, die das Leibliche mit einschließt, vorbereitet sind. Das ist meine Erklärung.
Danke, Frau Hamann. Sie sprechen die natürliche Empfängnisregelung an als die Möglichkeit,
das auch zu
praktizieren. Aber
die Kirche hat das früher nie gesagt. Ich weiß von meiner Schwester, die war 17 Jahre älter als ich, wenn die das gebeichtet hat, dass sie verhütet hat, dann hat ihr der Geistliche gesagt, gehen Sie nach Hause, machen Sie es richtig. Und dann ist sie gar nicht mehr beichten gegangen und ist daher auch keine gute Katholikin mehr gewesen. Ich meine, die Kirche, da könnte doch auch wenigstens der Beichtvater, der muss das doch wissen, der kann doch seinem Beichtkind sagen, wenn sie so und so leben, dann ist das in Ordnung. Warum sagt das die Kirche? Das hätte sie schon vor 50 Jahren sagen können und müssen. Das ist meine Meinung.
Ja, Herr Papenkort, welche Erfahrung machen Sie, wenn Sie mit Ihrem Thema, mit der Theologie des Leibes in Seminaren, in Vorträgen unterwegs sind? Deckt sich das auch mit der Erfahrung der Hörerin?
Nur sicherlich die Erfahrung der Hörerin schon ein paar Jahre her. Ich denke, heute ist das die Erfahrung so nicht mehr so arg. Ich denke, was heute viel mehr die Erfahrung ausmacht bei der Frau, es sind leider meistens die Frauen, dass eben die Männer keinen Respekt haben vor den Bedürfnissen oder Nichtbedürfnissen der Frau. Dass es quasi geht um eine man kann vielleicht sagen Triebbefriedigung oder wie auch immer. Es geht eben nicht um dieses Einswerden. Es geht nicht um diese Hingabe meiner selbst. Es ist ja nicht nur von Seiten der Frau, die sich selbst hingibt, sondern eben auch der Mann sich selbst hingibt. Der Mann eben gibt und nicht greift. Ich denke, dass heute vielmehr die Situation die ist, dass viele Frauen abends ganz plötzlich Migräne kriegen, weil sie einfach sich benutzt fühlen, ausgenutzt fühlen und eben nicht in dieser Einheit, in dieser Liebe sich wiederfinden. So wie eine Befriedigungsmaschine sich eher wahrnehmen. Ich denke, dass das für viele Frauen eher der Punkt ist, an dem sie Schwierigkeiten haben. Weil sie auf der einen Seite natürlich ihren Mann lieben und sich ihm hingeben wollen und Frau sein wollen, auf der anderen Seite aber diese Einheit, dieses Einswerden dann oft nur im Bett stattfindet und eben nach dem Wünschen des Mannes und dann für die Frau wenig dabei übrig bleibt und dann da kein Einswerden stattfindet und dann viele Frauen oft über Jahrzehnte ihre Sexualität mehr erleiden, denn erleben.
Und das ist ja ein Zustand, den man ja eigentlich, der so nicht sein müsste, ja, wenn man sich diese Theologie des Leibes hier wirklich also damit auch wahr macht, sie umsetzt. Das wird auch uns gleich noch beschäftigen, diese Frage, wie das denn nun auch in die Ehe als eine heilende, als eine erlösende Botschaft hereinbrechen kann. Zuerst bin ich aber noch verbunden mit einer Hörerin am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich würde Sie bitten, mein Radio ausmachen. Ganz genau, das ist meine erste Bitte, die ich an Sie hätte, weil wir sonst einfach einen unangenehmen Widerhall, ein Echo haben.
Mich würde interessieren, was die Theologie des Leibes für nicht in der Ehe lebende Menschen sagt, also für bewusst Alleinlebende, also für Singles, für Priester, für Patres oder Nonnen. Wie da der Umgang mit der mit den sexuellen Bedürfnissen sein soll und Verzicht auf Sexualität oder ich hätte gern gewusst, wie da Ihre Einstellung ist.
Das ist eine klasse Frage. Die ist einfach super. Weil ich kann auf Sexualität nicht verzichten. Es geht nicht. Ich kann ja nicht irgendwann mal aufhören, Mann zu sein. Oder ich kann ja nicht irgendwann mal aufhören, Frau zu sein. Jetzt die Zölibatärlebenden, die entweder sich einfach entschieden haben, allein zu leben, oder die eben Zölibatär leben als Pfarrer, als Priester, als Nonne, die können ja mit der Entscheidung nicht einfach aufhören, Mann oder Frau zu sein. Die Sexualität gehört ja zu ihrer Identität. Was uns diese Lebensform so schwer verständlich macht, ist, dass wir Sexualität auf den Geschlechtsakt beschränken. Und das ist eine Engführung, die einfach nicht stimmt, die einfach nicht passt. Denn im Grunde genommen ist Sexualität die Kraft, die Energie, die Möglichkeit, eben als eine aufrichtige Hingabe meiner selbst zu leben. Meine Sexualität ist im Grunde die Kraft, und ist eine starke Kraft, es ist im Grunde genommen eine Kraft, eben zu lieben, wie Christus geliebt hat. Das heißt, mein Leben hinzugeben. Und das lebt der Zölibatärlebende, der Einzellebende, nicht weniger, vielleicht sogar noch mehr, als der, der verheiratet ist. Nur können wir in diesem Rahmen von dieser Einführung nicht all die verschiedenen Aspekte von der Theologie des Leibes ausführlich besprechen. Aber dieser Aspekt des zölibatär lebenden Menschen, des Zölibats im Zusammenhang von der Theologie des Leibes, ist ein faszinierender Aspekt, ist ein ganz neue, für mich jedenfalls, Sichtweise vom Zölibat. Denn schauen Sie, wie ich in meiner Ehe mit meiner Frau Sexualität lebe, wie wir Ehe leben, es ist ein Zeichen auf etwas viel Größeres hin, auf diese Hochzeit des Lammes, auf dieses Einswerden von Gott mit dem Menschen. Die Ehe, die ich lebe, ist nur ein Zeichen. Die wesentliche, wirkliche Ehe ist die von Gott und dem Menschen, wo er möchte, dass ich an seinem Leben teilhabe. Und der zölibatär lebende Mensch lebt wesentlich konkreter in dieser eigentlichen Wirklichkeit als der, der in dem Zeichen noch lebt, sprich der, der verheiratet ist. Unsere Schwierigkeit ist, dass wir Sexualität eng führen auf diesen Geschlechtsakt hin. Und darum ist dieses Alleinleben für uns so schwer zu verstehen, dass jemand verzichtet auf Sexualität. Das geht gar nicht.
Ja, das ist mir klar. Und wie soll aber dann ein Alleinlebender mit seinen sexuellen Bedürfnissen umgehen? Welche Hilfestellung können Sie ihm da geben? Gut, als Frau hat man es leichter, man kann die Sexualität, die Sexualkraft in Herzliebe umwandeln, ja, indem ich also für andere da bin. Bei Männern ist es etwas schwieriger, weil sie ja wesentlich mit ihrer Sexualität, da ist es problematischer. Welche Hilfestellung können Sie denen geben?
Na gut, aber warum ist es denn bei dem Mann problematischer als bei der Frau?
Ja, weil der Mann eben einfach vielleicht etwas triebhafter ist, schon aufgrund der Sexualorgane, ja, die außen sind, während die bei der Frau innen sind. Ja. Ein Mann ist wesentlich leichter reizbar als eine Frau.
Mhm. Ich denke, das, was vielleicht ein bisschen Unterschied macht, ist, dass der Mann das Leben irgendwie mehr aufteilt in verschiedene Abteilungen und sich mit der einen beschäftigen kann, ohne mit der anderen gleichzeitig was zu tun zu haben. Während die Frau alles gemeinsam erfährt, alles zusammen, immer das Leben als Ganzes, immer die Begegnung als Ganzes. Und ich denke, das ist etwas, was der Mann, was wir Männer einfach, denke ich, neu begreifen müssen. Dass eben die Sexualität nicht nur ein Teil des Lebens ist wo eben nur körperlich abläuft. Und das ist auch nicht so, dass der Trieb über mich herrscht. Es ist, ich herrsche über den Trieb. Und das ist für die Frau so, aber es ist für den Mann genauso. Ich denke, der Mann kann das lernen, kann das begreifen. Sexualität ist nicht der Bereich in meinem Leben, der von Erlösung ausgeschlossen ist. Auch beim Mann nicht. Erlösung muss eben, kann eben, will eben genau da stattfinden. Dass eben auch meine Liebeskraft eine erlöste und befreite Liebeskraft wird, mit der ich so lieben kann, eben auch, besonders meine Frau, wie Christus liebt. Das ist ja, schauen Sie, was ist denn, wenn meine Frau krank ist, lange krank ist? Es gibt ja viele Situationen in vielen Familien, wo Sexualität, so wie wir sie uns vorstellen, gar nicht stattfinden kann. Was macht denn der Mann dann?
Und die Frage, die jetzt hier auch darauf natürlich abzielt, auf die, die alleine leben oder die sich auch bewusst um des Himmelsreiches willen für das also zölibatäres Leben entschieden haben, dass es natürlich immer auch eine Frage ist der eigenen Berufung, wie dann so diese körperliche, geschlechtliche Liebe, die dann ihren Ausdruck nicht in dieser Körperlichkeit finden kann, wie sie dann aber ihr umgeleitet werden kann oder einen anderen Ausdruck in einer je besonderen Berufung dann finden kann. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir hier natürlich für jeden Einzelnen so nicht klären können. Deshalb möchte ich jetzt auch die Frau Fechler noch hier mit ihrer Frage herannehmen. Frau Fechler, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich habe eigentlich dasselbe, was die Vorgängerin gesagt hat. Also Frau Hamann hat das ja nun schon ganz wieder deutlich auf das erste Thema ist sie ja eingegangen. Ich habe mich schon gewundert, dass hier bei dieser Sendung Theologie des Leibes jetzt nur das sich auf die Ehe beschränkte. Und zwar vor allen Dingen erstmal auf die körperliche Vereinigung, die natürlich gekoppelt ist mit der geistigen. Also dass man da nur hängen bleibt, das ist eigentlich für jeden Hörer ist es dann nicht verständlich. Das hat man ja auch dann bewusst gelenkt. Aber es ist ja so, dass jeder Mensch von klein auf seine Sexualität hat. Und es heißt ja nicht, dass er die, und die Schwierigkeit ist, dass es verdrängt, vor allen Dingen auch jetzt im religiösen Bereich. Und das ist vielleicht immer wieder eine Aufgabe, dass man das sublimiert, wenn man jetzt alleine lebt und dass man es wirklich dann auf Gott richtet, ganz. Es wird jedem Menschen irgendwo auch zu schaffen machen. Nicht die Sexualität. Die Sexualität ist auch, die kann so, also ich glaube, ganz ohne werden wir starr, da werden wir so wie Roboter oder so was Ähnliches. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Jesus das sicher gewusst hat, als die dann kam mit der Frage, die hat doch sieben Männer gehabt, die Frau. Wem wird sie denn gehören? Man muss mal überlegen. Sie hat sieben Männer gehabt. Der eine ist gestorben, dann ging sie an den Schwager und so weiter, wie das damals war. Also der Mann hat immer nur eine Frau gehabt. Sie, hoffentlich. Die Frau hat dann die ganzen sieben Männer durchgehabt. Das ist ja auch schon, sie hat ja auch eine Liebeskraft dann gehabt, muss man sagen. Also sie ist bei Frauen auch groß. Und dann sagt aber Jesus darauf, ach, das ist eine Frage. Im Himmel wird es so sein, dass es weder verheiratet noch geheiratet werden gibt, sondern sie werden sein wie die Engel. Das ist schon eine Antwort. Ja, dass die Geistigkeit, dass diese Vereinigung dann auch so geschieht, dass wir miteinander verbunden sind, besonders wenn wir sehr geliebt haben, ist ja auch nicht durch den Tod dann abgebrochen, sondern dass diese Vereinigung dann so sein wird, dass wir diese Körperlichkeit zunächst mal doch wohl ablegen. So hat er das doch wohl gemeint. Und dass das eben doch hier aber sehr wichtig ist, sonst wären wir ja alle gar nicht da und könnten jetzt zuhören.
Gut, jetzt wird das natürlich spekulativ zum Ende der Sendung hin. Dafür bleibt uns jetzt nicht mehr viel Zeit. Herr Pappenkort, vielleicht ganz kurz dazu noch.
Okay, nur ein ganz wichtiger Punkt. In meinem Glaubensbekenntnis gibt es einen Satz, der heißt, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Ich weiß nicht, wie der Leib aussehen wird, aber wir werden im Himmel auf jeden Fall einen Leib haben. Wir werden auf jeden Fall im Himmel Mann sein und Frau sein, denn es gehört zu meiner Identität. Wir geben unsere Leiblichkeit nicht ab. Die Leiblichkeit verändert sich, wie sie aussieht, weiß ich nicht. Aber wir werden einen Leib haben und Mann oder Frau sein.
Herr Papenkort, zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, was hat denn diese Botschaft bei Ihnen ausgelöst, als Sie das zum ersten Mal gehört haben? Und wie haben Sie das denn in Ihrem Leben auch als etwas Heilendes, als etwas Erlösendes umgesetzt?
Das ist natürlich eine lange Geschichte, aber die Theologie des Leibes ist für mich nicht so wie ein Spotlight, also wie ein Licht, das auf einem bestimmten Punkt scheint, sondern die Theologie des Leibes für mich ist wie so ein Sonnenuntergang, wo die Sonne das ganze Panorama in ein anderes, ein neues Licht taucht. Mit der Theologie des Leibes geht es nicht nur bei mir um das Verständnis meiner Sexualität, sondern um das Verständnis meines eigenen Daseins, warum es mich gibt, was der Sinn und der Ziel von meinem Leben ist. Diese hohe Berufung, ich habe meine eigene Würde als Mensch, meine eigene Würde als Mann ganz neu entdeckt. Für mich ist Gott nicht jemand anderes, aber ich sehe Gott anders als den, der mich eben in diese Gemeinschaft hineinruft mit sich selber. Und dann ist natürlich mein Reden über Sexualität ein ganz anderes geworden. Es ist nicht mehr etwas Peinliches, was irgendwo in der Ecke steht, wo man irgendwann einmal im Leben diesen berühmten Vater-Sohn-Talk, diese Mutter-Tochter-Gespräche einmal führen muss, wenn es denn sein muss. Sondern es ist etwas, über das ich gerne reden möchte, weil es ein ganz wichtiger Teil von meinem christlichen Leben ist. Mhm. Und das andere ist, dass in meinem Verständnis von meinem Christsein das Fleisch, der Leib, ganz neu präsent ist. Dass mein christliches Leben nicht nur etwas Geistliches ist, sondern Fleisch darin vorkommt. So wie Johannes Paul II. Sagt, dadurch, dass das Wort Fleisch geworden ist, wie es im Johannesevangelium heißt am Anfang, dadurch ist das Fleisch durch das Hauptportal in die Theologie einmarschiert. Es hat einen ganz prominenten Platz. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist für mich in meinem Verständnis von Christsein, meinem Verständnis von der Heiligen Schrift in der Bibel, ist ein ganz neues Verständnis. Es wird immer mehr. Die Theologie des Leibes ist nicht etwas, was schnell abgeschlossen ist, sondern es ist ein offenes Ende. Es greift um sich.
Es ist ein offenes Ende, nur wir müssen es für heute hier abschließen. Michael Papenkort, ganz vielen Dank, dass Sie so schöne, so griffige Worte für dieses Thema gefunden haben und uns auch mit Ihrer Begeisterung angesteckt haben zum Thema wahre Wellness, eine Einführung in die Theologie des Leibes. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, wer sich interessiert für die Theologie des Leibes für Anfänger und Interesse an diesem Buch von Christopher West hat, der kann weiteres über den Hörerservice erfragen. Den erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25, oder Sie können auch gerne auf unsere Homepage unter www.horeb.org gehen. Dort finden Sie alle weiteren Informationen. Ja, mit diesen Hinweisen geht die Lebenshilfesendung zu Ende. Es grüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag.